Also gut, dann möchte ich ja mal so meinen, ja, ich habe mir heute schon Gedanken gemacht, wo fange ich denn an, weil es sehr umfangreich ist. Aber ich glaube, ich mache mal eine Zusammenfassung, also von Anfang an. Ich bin geboren, muss ich sagen, und sehr streng katholisch erzogen worden. Ja, in Gößweinstein. Und ich muss sagen, damals hatte ich immer eine Tante, die war Magd und die hat bei den Nachbarn gearbeitet und sie hat mich immer ein bisschen so unter ihre Fittich gehabt und hat mir halt viel von Gott erzählt. Ich musste auch immer bei ihr als Kind im Bett mitschlafen. Wir hatten eben damals wenig Wohnmöglichkeiten und da habe ich immer bei der Großtante geschlafen. Aber ich habe immer was von Gott gehört. Und wie älter ich geworden bin und in der Schule gekommen bin, umso mehr hat sich halt das mit den Kirchen ganz streng, dass man in Gottesdienst geht und dass man dahin geht und alles. Und ich muss einfach sagen, ich bin in einer Familie groß geworden, wo mein Papa ein Alkoholproblem gehabt hat. Und es war halt immer Mangel da und alles miteinander so, wie man halt in der Situation war. Da will ich mich gar nicht lang aufhalten. Aber was bei uns immer in Gößweinstein war, dass wir ja ein Kloster hatten und da waren immer die Patres da. Und die sind immer von Ort zu Ort gegangen und haben gesammelt für ihren Kloster. Und ich weiß heute noch, es war so, dass mal das Geld mein Papa wieder vertrunken hat und wir Kinder hatten nichts zu essen. Wir waren also 3 Stück an der Zahl, ne, von Kindern. Und meine Mutti hat halt diesen Klosterbruder erzählt, wie halt die Situation so ist. Und er hat halt von uns immer dann ein Geld bekommen und von den Bauern Getreide bekommen. Und dann hat meine Mutter ihm das so erzählt und dann hat er aber gerne die 2 Mark genommen und hat gesagt, sie soll halt in die Kirche gehen. Und dann ist sie, also quasi in die Kirche, ist sie immer gegangen und hat gebetet, aber ich war dann als Kind sehr naiv und habe gesagt, Mama, gibt es da was zu essen? Ne? Und so hat es für mich immer mehr den Touch gekriegt, eigentlich die Kirche, das, was ich eigentlich vom Glauben so erwartet habe, das ist irgendwie, wird auch gar nicht gelebt. Und ich habe mich dann einfach immer, wie älter ich geworden bin, von der Kirche distanziert. Das hat auch angefangen bei meiner ersten Ehe, dass ich verheiratet war. Und ich habe gesagt, nee, ich heirate nicht kirchlich, weil ich mit dem Verein nichts zu tun haben will. Aber meiner Mutter zuliebe habe ich trotzdem geheiratet in der Kirche. Ich musste nichts machen, es wird alles organisiert, nur wegen die Leute. Und es war das letzte Akt, wo ich mitgemacht habe, was so religiös Konfessionen bedeutet. Und dann bin ich mit 18 weggezogen. Aber was ganz entscheidend war, so damals noch, wie ich meine Gesellenprüfung gemacht habe und wo ich gearbeitet habe, ich hatte immer starke Konzentrationsstörung durch diesen, wo halt mein Papa immer gedöbert hat und ich habe ihn besänftigt die halbe Nacht. Und dann war ich halt am Tag immer sehr unkonzentriert. Das war immer mein Defizit, wo ich gehabt habe. Und da, wo ich das Lernen angefangen habe, und man hat halt bei den Lernfächern gemerkt, dass ich also wirklich mich schlecht konzentrieren konnte. Und dann hat mein Auszubildende, also mein Chefin gesagt, na, die schafft die Prüfung eh nicht, weil sie so unkonzentriert ist und so. Mir waren 5 Lehrlinge und ich hatte noch eine, die hat mit mir Gesellenprüfung gemacht, die hat Urlaub gekriegt zum Lernen und ich habe arbeiten müssen. Und wisst ihr, was ganz entscheidend war? Ich wusste, dass es Gott gibt. Ich wusste, dass ich das nicht in der Kirche finde. Es war für mich ganz klar. Und dann, wie ich die Gesellenprüfung gehabt habe, dann bin ich her und ich war dann auch schon ein bisschen, dass Gott Licht ist. Das habe ich mir immer so vorgestellt. Dann bin ich her und habe früh, das würde ich heute nicht mehr machen, aber damals habe ich dann eine Kerze angezündet. Bei uns in Gößweinstein, da gibt es so eine Ecke, wo die Kerzen angezündet werden. Und da habe ich eine Kerze brennen lassen. Und ich weiß das nur so gut wie heute, dass ich gesagt habe, Gott ist Licht. Und wenn ich in dem Licht bin, kann mir nichts passieren. Also ich muss sagen, irgendwie aus dem Unterbewusstsein habe ich das gemacht. Also, was war? Ich habe die Gesellenprüfung eigentlich mit 1 bestanden. Es war natürlich für alle sehr erstaunt, aber da wusste ich einfach, Gott ist wirklich real, aber nicht in der Kirche. So war das für mich immer klar. Und ich habe dann natürlich immer gesucht, ne, den Zugang und alles miteinander. Und dann kriegen wir ja gute Begegnungen. Einer hört ja unsere Sehnsucht auch. Dann bin ich total auf der Schiene Reiki, Bändeln, Karten legen. Ich habe dann einen Kunden gehabt, der hatte die Meistergrade, wo die Dämonen tanzen lässt nachts. Das war total faszinierend. Ja? Und ich muss sagen, da war ich ganz arg in diese Schiene. Und natürlich, wenn man in der Schiene ist, hat man auch Leute, die sehr, muss man sagen, finanziell oder auch von der Bildung her und alles ganz hoch angesiedelt sind. Ne? Und in dem Kreis habe ich mich halt bewegt. Und wie gesagt, dann ist meine erste Ehe ist auseinandergegangen und dann war ich ja allein. Und dann habe ich mir eine Wohnung in Forchheim gemietet gehabt und da habe ich Hilfestellung gebraucht, weil ich habe damals schon 3 Geschäfte gehabt und mein Tobi war klein, der war 5, 6 Jahre dann, wie ich den anderen Laden aufgenommen habe und dann war der Tobi in der Montessori-Schule und da habe ich dann die Irmgard Raum kennengelernt und der Irmgard. Und meine Irmgard, die hat bei mir gebügelt und die war im Haushalt bei mir. Und wie das mit der Scheidung alles war, ich habe Herzrhythmusstörung gehabt, diese Belastung alles. War wirklich keine schöne Zeit. Und da sagte Irmgard zu mir, also Marlene, eins sage ich dir, du bräuchtest Jesus. Dann bin ich so ausgerastet, habe ich gesagt, du, wenn du das noch einmal sagst, ich brauche so einen Scheiß nicht. Habe ich gesagt, was fällt? Und alles ein neues Wiederkommen. Mein Irmgard war ja sehr ausdauernd. Dann hat es wieder gebügelt und dann hat es wieder gemerkt, dass wirklich bei mir das Kartenhaus so zusammenstürzt. Dann hat sie gesagt, überleg halt doch einmal. Dann habe ich gesagt, Irmgard, ich bitte dich, dass du jetzt dann nicht mehr davon anfängst, weil sonst entlasse ich dich. Ich will nichts hören. Also das klingt zwar jetzt bloß so kurz, aber es war wirklich ein Zeitraum von mindestens 9 Monaten, wo die mich so genervt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, was ist denn da? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist eine Familie, hat sie gesagt, die Familie Jakob, die sind in der katholischen Kirche, aber die leben nach der Bibel und geh mal dahin. Und dann habe ich gesagt, was muss ich denn machen? Ja, dann sagst du ja zu Jesus und dann nimmst du Jesus in dein Leben auf und dann gehst her und da kümmert er sich drum. Natürlich ich, wo gewöhnt war, alles macht man selber, ne? Ist ja natürlich klar. Okay, dann war der Druck trotzdem sehr groß. Dann habe ich einen Termin ausgemacht. Dann bin ich in dieses Haus gegangen. Das klingt vielleicht jetzt total blöd, aber ich war gewohnt, also wie soll ich denn sagen, halt schon ein bisschen sehr bombös, wie es halt zur damaligen Zeit war. Und ich bin in dem Haus reingekommen. Die hatten das alte Eiche rustikal. Müsst ihr euch vorstellen, mit ein paar 30 Jahren. Ne? Hab ich gedacht, oh Gott, wo bin ich denn da hingekommen? Und ich bin neu, aber eins hat mich fasziniert. Und zwar, es war eine Atmosphäre von Wärme da. Angenommen. Ne? Also sowas, wo ich überhaupt nicht gekannt habe. Weil wenn man in der Esoterik unterwegs ist, dann ist es kühl, berechnend, kalt, abgestumpft. Das ist eine ganz andere Stimmung, was man da hat. Und dann war ich dort. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagt da Heinz zu mir, na Marlene, hast du überlegt, möchtest du wirklich, dass Jesus in dein Leben kommt und dass er die Möglichkeit kriegt, sich um alles kümmern? Dann habe ich als erstes mal gefragt, was das kostet. Da hat er gesagt, das kostet nichts. Da habe ich gesagt, das kostet nichts. Nein, hat er gesagt, das schenkt uns. Und dann hat er noch erzählt, na, also quasi, aber ich muss halt mit ihm wie ein Abkommen treffen, na, halt ein Versprechen machen. Da habe ich gesagt, muss ich einen Vertrag unterschreiben? Dann hat er auch gesagt, das musst du auch nicht machen. Weil ich gleich im Hinterkopf gehabt habe, Zeugen Jehova, ne? Habe ich gedacht, da musst du aufpassen, was da gibt heute in der Welt. Und ich habe es dann gemacht. Und was das, also was mich wieder so fasziniert hat, wie er gesagt hat, mir zwei, also er hat vorgesprochen, ich habe nachgesprochen, wir wissen ja, wie so eine Übergabe stattfindet. Und seine Frau, die Brigitte, hat in Sprachen gebetet dazu. Und wie die Brigitte so in Sprachen betet, ich kann euch gar nicht sagen, ich habe gesprochen, ohne Komma und Punkt. Alles, was in meinem Leben war, von klein an, was ich gemerkt habe, alles, was verkehrt war, ich habe alles vor Gott gebracht, ohne Überlegung, sondern der Heilige Geist hat wirklich in mir alles so aufgezählt. Ne? Und dann, wie das war, dann bin ich erstmal nach Hause gegangen. Ne? Und ich muss sagen, das war dann eigentlich der größte Kampf, was man dann auch führen musste, weil ja dieses Widersprüchliche, was ich gekannt habe, das hat ja erst einmal sterben müssen. Und ich bin dann eigentlich, muss ich sagen, dann auch so dankbar gewesen, dass ich überhaupt jetzt einen Anklang gehabt habe, dass ich wusste, Es gibt jemand, dem bin ich wichtig, der steht mir bei, den kann ich das geben und ich kann auch erwarten, dass sich da was verändert. Und das war für mich eigentlich das größte, wie soll ich sagen, Zeugnis, dass Jesus gibt. Und das war also so, dass ich mein Leben Gott übergeben habe. Und dann ging es natürlich weiter, dass wir keine Gemeinde hatten. Denn vor Eichern gab es nichts, außer die Baptisten. So gab es gar nichts. Und der Heinz hat uns dann immer mitgenommen. Da war die Taube, die war dann in Hohenstein. Überall haben die immer dann bei Heidelberg solche Events gemacht. Und dann sind wir immer hin, weil so gab es nichts. Aber was mich so wahnsinnig fasziniert hat, der Peru Frei, wenn der gepredigt hat und alles, die Leute, wo bei dem dort waren, denen ihr ganzes Gesicht war immer in Goldflimmer. Wir sind nie raus ohne Goldflimmer. Und es war also für mich sehr bewegend und gezeigt, dass die Wirkung von Gottes, ne? Und das hat mich begleitet, muss ich sagen, in allen Situationen durch meine Scheidung. Das war dann, ich möchte vielleicht einmal ein paar Beispiele geben, wo Gott wirklich also eingegriffen hat. Ich habe meine Scheidung gehabt, nach langem Hin und Her am Freitag. Ne? Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, mein Ex-Mann, seine Frau oder Freundin, alles dazu, habe ich gedacht, oh Jesus. Also es war eine furchtbare Situation und ich habe gesagt, Herr, ich lege das in deiner Hand. Du musst es für mich erledigen, ich gehe da hin. Aber es war jedes Mal wirklich nervlich und alles ganz schlimm. Ja, dann bin ich hin, dann sitze ich vorm Gericht auf der Bank. Kein Ex-Mann war da, niemand war da. Ich denke, es kann doch gar nicht sein. Dann kam so eine junge Richterin raus und sagt, ja, auf was warten Sie denn? Dann habe ich ihm gesagt, na, ich habe heute mal Scheidung. Ja, hat sie gesagt, na, Sie sind doch benachrichtigt worden, wir müssen es verschieben. Dann habe ich gesagt, aber ich kann es doch nicht verschieben. Ich arbeite im Geschäft Vollzeit, wie soll ich das machen? Ach, wissen Sie was, hat sie gesagt, setzen Sie sich rein, wir vergleichen Daten und dann gehen wir es haben und dann passt es. Also es war wirklich für mich wie ein Geschenk, dass ich da einfach, muss ich sagen, es reibungslos ging. Und so könnte ich endlos erzählen, wo Gott wirklich gewirkt hat. Es war so, wie ich dann zum Beispiel mit meinem Sohn allein war. Ich habe gesagt, ich möchte nie mehr, habe ich gesagt, einen Partner aussuchen. Ich möchte nichts mehr, ich möchte einfach Jesus nur mit dir leben. Das war mein größtes Wunsch und alles miteinander. Es ging noch vieles voraus, aber man könnte es ja so ausführlich machen, aber nur in kurzen Schritten nochmal. Und dann war das eines Tages, habe ich gesagt, na, so viel wirklich am Kopf rum, ich gehe jetzt in der Disco, habe ich gesagt, mit meiner Schwester. Und da war ein Kaffee und da habe ich gesagt, da setze ich mich einfach hin. Und lieber Gott, habe ich gesagt, ich bitte dich, dass ich von keinem angesprochen werde heute. Ich habe die Schnauze so voll, ich will nur abschalten. Also gut, ich sitze da drin mit meiner Schwester. Dann kamen von früheren Bekannten von meiner Schwester. Und die sagen, ach Marlene, schön, dich sieht man auch mal wieder, ist ja fantastisch. Und ich habe so, ah, oh, schön. Und er lacht und auf einmal spricht er hinter mir mit dem, wo ich überhaupt nichts zu tun habe, diesen Mann an und sagt, na, du brauchst nicht so blöd glotzen, die kenne ich schon länger wie du. Und ich drehe mich rum und entschuldige mich für sein Benehmen. Und das war der Klaus. Und dann habe ich mir gedacht, oh, dann ist er gegangen, dann haben wir uns natürlich auf Bercy unterhalten. Und habe gesagt, Mensch, es tut mir leid und kurz und ganz bündig. Dann hat meine Schwester gesagt, also, weil ich bin ja mit ihr gefahren und gegenüber auf dem Parkplatz, also besser gesagt, sie ist mit mir gefahren, auf dem Parkplatz, wir mussten ungefähr so fast 1 Kilometer laufen. Und da war sie dabei und habe gesagt, also du gehst mit mir wieder heim. Aber was war? Sie hat ihren Freund noch getroffen, den muss sie ja jetzt geheiratet hat dann danach. Ja? Und ich hock in dem Tanzsaal, in dem Café allein. Ich denke, jetzt muss ich 1 Kilometer dann überlaufen. Ich kannte natürlich den Diskothekenbesitzer, der Jürgen, der sagt, Marlene, ich gehe mit dir dann über. Und dachte, ja, das fällt mir ein, gar nichts mache ich. Und da war ich gesessen und da habe ich immer gesagt, lieber Gott, was mache ich denn? Wie komme ich denn jetzt dann rüber? Mensch, ich bräuchte jemanden, der mit mir geht. Ich habe eigentlich alles, muss ich sagen, mit meinem Anwesen. Und dann sagt mir so ein Eindruck, ich soll doch mal den Klaus fragen. Ne? Dann habe ich gesagt, ich frage ihn, den kenne ich nicht, den frage ich überhaupt nicht. Und wieder ist es so, Kummer. Dann habe ich mich entschuldigt bei ihm, habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie nochmal anspreche. Ich habe mein Auto da vorne geparkt und ich bin allein und ich habe da ein wenig Bedenken, dann überzulaufen, ob er sein Auto vielleicht auch da drüben geparkt hat. Nö, hat er gesagt, ich habe mein Auto vorm Eingang geparkt. Dann habe ich gesagt, Herr, vorm Eingang, Pech, brauche jemanden anders. Naja. dann ging das hin und her und alles ist leer geworden und ich und der Klaus und noch ein paar sitzen, denke ich mir, so, jetzt habe ich auch nachher der Herr wieder mir so innerlich so Fragen halt. Dann habe ich gesagt, Klaus, dann waren wir immer nur bei Sie, habe ich gesagt, wäre das schlimm, wenn Sie mich, habe ich gesagt, mit so meinem Auto begleiten, ich habe Bedenken. Dann hat er gesagt, nö, oder soll ich fahre Sie dann danüber. Dann bin ich raus ins Auto gestiegen, er hat mir mein Auto gefahren, ausgestiegen und von da an waren wir Freunde, wirklich Freunde, über 2 Jahre. Freunde, wir waren, wie soll ich denn sagen, geschlechtslose Wesen. Wir haben uns unterstützt, das haben wir gemacht, also es war wirklich fantastisch. Ich muss sagen, sowas, so eine Verbindung, aber es hat alles Gott gemacht. Und ich habe immer wieder gesagt, du suchst man aus. Und nach 2 Jahren ist es losgegangen, dass ich dann eingeladen war bei meiner Freundin und bei ein paar gute Männer, die gedacht haben, na diese Zerlanz. Und dann habe ich gesagt, Klaus, gehst du nicht mit? Ich bräuchte einen, der dabei ist. Und dann hat der Klaus gesagt, naja, ich kann schon mit zu deiner Freundin. Ne? Also ich gehe doch schon mit, dass die, weil ich wollte absolut nicht angesprochen, meine Ruhe haben. Und dann fahre ich ihn nach Bamberg heim und auf einmal kriege ich so eine Überwältigung von innen raus, die Liebe für einen Klaus, aber das hat nichts mit körperlich und sexuell, gar nichts. Eine Liebe, sowas kannte ich gar nicht. Und dann habe ich den Klaus aussteigen lassen und wir haben uns immer gedrückt zum Abschied und ich fuhr auf der Autobahn. Na, das geht überhaupt. Und ich will kann man, und der Klaus passt ja überhaupt nicht. Der schaut aus wie ein Student. Ich habe 3 Geschäfte. Ich brauche keinen Mann mehr, der kein Geschäft hat. Ich brauche einen Mann, der Verständnis hat. Es gibt immer Probleme, wenn ich kein Urlaub. Ich habe 1000 Argumente gesucht, meinen Mann zu erzählen, dass das ja nicht passt, wie das jetzt läuft. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich anrufen. Das war so 2 Uhr. Dann habe ich gesagt, wenn ihr ankommt, rufe ich ihn jetzt an, dass wir uns nicht mehr sehen können. Ich brauche das nicht, Schluss. Dann fahre ich auf die Autobahn, dann sagt der Stimme, hast du nicht gesagt, mich überlässt das? Ich darf das bestimmen? Ja, aber schon. Und dann habe ich diskutiert, bis 20 Minuten. Da habe ich gesagt, das ist mir jetzt egal, was du sagst, ich rufe jetzt an und sage einfach, das beenden wir, weil da darf nichts entstehen, weil ich das gar nicht will. Also ich rufe an, sage, also Klaus, ich muss mit dir was besprechen, jetzt hat sich was geändert und auf einmal kann ich nicht mehr sprechen. Hat mir jemand den Mund zugehalten. Richtig? Ich konnte keinen Ton sagen. Sowas habe ich noch gar nicht gehabt. Also ich habe das Gefühl, ich gehöre zu dir, wir gehören zusammen. Und dann wollte ich wieder was sagen, habe ich gesagt, ja, ja, das stimmt, habe ich gesagt. Nein, dann hat er gesagt, was? Ich komme morgen einmal vorbei. Und das war der Beginn, nach 2 Jahren Freundschaft, dass ich jetzt mit Klaus zusammen bin und wir sind jetzt, wie lange sind wir? 30 Jahre, ne? Klaus? 30 Jahre oder was sind wir zusammen. Und das hat mir gezeigt, auch wenn wir immer sagen, so schön, quasi Befehl, Gott die Wege und er wird es bereiten, aber wir sagen das immer so leicht. Aber man muss loslassen, man muss auch gegen aller Vernunft manchmal einfach vertrauen, dass er trotzdem den richtigen Weg findet. Und ich muss sagen, wie wir dann geheiratet haben, das Problem, was ich hatte, ich habe mir ein Versprechen gegeben in meinem Leben, nie mehr zu heiraten. Und ich hatte kein Ja gefunden zu dieser Ehe. Bis ich mal zufällig, sag ich immer, Zufall gibt es ja nicht, einmal auf einen Vortrag war oder auf so eine christliche Veranstaltung war, wo es dann geheißen hat, man muss Versprechen lösen. Weil wenn man die Versprechen nicht löst, dann ist man einfach gebunden und kann keine Entscheidung treffen. Und ich habe dann diese Festlegung, wo ich über mich getroffen habe, habe ich gelöst. Und somit habe ich dann Jesus habe ich immer mehr geliebt wie alles auf der Welt. Ich habe dann auch zum Klaus, weil der hat mir, ich weiß nicht, wie viele Heiratsanträge das einmal gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ich muss dir eins sagen, wie wir danach die Hochzeit, also nur halt im Standesamt, alles in Ordnung gebracht. Und dann habe ich gesagt, Klaus, ich muss dir was sagen. Ich heirate dich nicht, weil ich dich heiraten will. Ich heirate dich, weil ich gehorsam bin und weil ich Jesus mehr liebe wie dich. Und der Klaus hat gesagt, das macht gar nichts. Dann hat er gesagt, das machen wir einfach. Und ich bin so dankbar, dass mein Klaus wirklich war von Gott schon so vorbereitet worden ist, dass er nicht gesagt hat, die Alte, die schieße im Wind. Also ich habe ja das wohl nicht nötig, so eine verkorkste Alte da zu haben, sondern Gott hat ihn vorbereitet. Und das ist jetzt ein Teil gewesen, aber ich könnte noch viel mehr, was ich erlebt habe mit Gott, wo einfach diese Mächte der Finsternis, wo ich einfach früher dazugehört habe, wie die einfach auch versucht haben, mich wieder zurückzuholen. Mit Todesängsten, mit Paniken. Das ist ein eigenes Kapitel. Aber ich weiß eins, dass Gott treu ist und dass Gott manche Wege vorbereitet, die, wo wir einfach gar nicht akzeptieren wollen, weil sie nicht nach unserer Vernunft ist, weil es nicht ist. Ich sage halt immer, wir sind auf, wie soll ich sagen, wir lernen ein ganzes Leben lang, was mit Gott betrifft. Und somit würde ich das jetzt einmal belassen, Hans. Das war eigentlich so, dass ich zu Gott gekommen bin.